Die Krebsimmuntherapien sind deswegen so spannend. Sie haben ja ein großes Potenzial. Sie haben ja einen ganz interessanten Mechanismus in ihrer Wirkung. Sie decken die Tarnkappe der Tumoren auf, die dem Körper signalisieren, ich bin doch einer von euch, ihr braucht mich nicht angreifen. Durch diese Immuncheckpoint-Inhibitoren wird diese Tarnkappe quasi entfernt und das Immunsystem wird aktiviert. Und wir sehen hier bei den fortgeschrittenen Tumoren, wo es in den letzten Jahren zu einer Stagnation bei den Überlebensraten kam, doch in den letzten 10 Jahren deutliche Verbesserung bei der Prognose.
O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von O-Ton Onkologie. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin Teamleiter Onkologie Hämatologie in der Metrix Group. Bei uns im Verlag erscheint etwa das Journal Onkologie und die Medical Tribune Onkologie Hämatologie. Unser heutiges Thema sind sogenannte Cancer Survivors, also Menschen nach einer Krebserkrankung. Dabei werden wir unter anderem genauer auf die Langzeitfolgen von Krebsimmuntherapien eingehen. Denn hierzu haben Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, kurz DKFZ, erstmals systematisch Studien zusammengefasst. Dazu spreche ich heute mit einem der Autoren der Literaturrecherche, Professor Dr. Volker Arndt. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Cancer Survivorship am DKFZ in Heidelberg. Außerdem ist er Sprecher des Krebsregisters Baden-Württemberg und ist dort für das epidemiologische Krebsregister als ärztlicher und wissenschaftlicher Leiter verantwortlich. Die meisten Aufnahmen für O-Ton Onkologie sind digital. Da mein heutiger Gesprächspartner und ich aber in der gleichen Stadt an der schönen Badischen Bergstraße leben, konnte ich heute zum ersten Mal zu Fuß zu einer Podcastaufnahme laufen, worüber ich mich sehr freue. Guten Tag, Herr Professor Arndt. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Ja, guten Morgen, Herr Schlabing. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Um einen schnellen ersten Eindruck von Ihnen zu bekommen und Sie kennenzulernen und Ihre Arbeit, möchte ich ein paar kurze Fragen an Sie richten mit der Bitte um schnelle Antworten. Wie kamen Sie zur Medizin?
Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz weit zurückdenken, etwa 35, fast schon 40 Jahre jetzt schon. Man erstaunt dann immer wieder. Aber die schnelle Antwort ist, ich wollte damals Mathematik, Physik mit Medizin kombinieren und habe dann meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht und bin dort in die Medizin gekommen.
Und warum haben Sie sich dann für die Onkologie entschieden letztlich?
Das war ein Zufall. Ja, das ist wirklich eine alte Anekdote bei mir. Ich habe Freunden beim Umzug geholfen. Die hatten eine deutschlandweite Zeitung abonniert mit wissenschaftlichen Stellenanzeigen. Und dort wurde ein Mediziner gesucht mit Interesse an Statistik, Prävention und Informatik. Und diese Kombination hat mich so angesprochen, dass ich dann mich auf die Epidemiologie in Ulm beworben habe und von dort aus die Chance hatte, in dieses Feld zu kommen. Und dann war mein Leiter, mein Chef, war der ehemalige Leiter vom Krebsregister Saarland und darüber bin ich dann in die Krebsepidemiologie gekommen.
Was ist der Reiz für Sie an diesem speziellen Fach?
Es ist der Bevölkerungsbezug. Wir schauen nicht auf einzelne Patienten, sondern wir haben diesen Blick auf, ja, zum Teil bis auf die globale Ebene, aber eben auf die große Gruppe von Personen, um und dadurch dann auch über Risikofaktoren ein Bild zu machen, aber auch über Maßnahmen etwas zu lernen, also über die Wirksamkeit von Maßnahmen besser zu lernen. Und es ist das Spannende an der Epidemiologie ist diese Kombination nicht nur aus Medizin, sondern auch aus Bevölkerungswissenschaften, aus jetzt in meinem konkreten Fall im Bereich Survivorship auch aus mit der Psychologie, mit den Sozialwissenschaften, mit den ökonomischen Folgen. Und gepaart noch mit meiner Leidenschaft für Mathematik, für Statistik, für die Zahlen.
Sehr schön. Und wie lange gibt es Ihre Arbeitsgruppe schon in Heidelberg?
Die Arbeitsgruppe gibt es jetzt seit 2016, also jetzt seit knapp 7, 8 Jahren jetzt. Und gekoppelt war das eben an meinen Wechsel von der Schweiz wieder zurück nach Heidelberg. Sie hören, dass ich einen schwäbischen Hintergrund habe. Ich war auch vor 20 Jahren schon einmal in Heidelberg. Und dann über verschiedene Stationen bin ich dann wieder zurückgekehrt und hatte aber immer, seit über 20 Jahren habe ich mich mit den Krebspatienten und insbesondere der Lebensqualität von Krebspatienten beschäftigt. Und Jetzt gab es einfach die Chance, Krebsregister, das war eine Aufgabe, die ich in der Schweiz hatte, die ich aber auch vorher schon in meiner ersten Heidelberger Zeit mit im Auge hatte, zu koppeln mit Cancer Survivorship, mit dem Leben mit Krebs, mit dem Leben nach Krebs. Wie geht es den Patienten?
Und wie viele Kolleginnen und Kollegen sind in Ihrer Arbeitsgruppe in Heidelberg?
Also das ist auf dem Papier eine kleine Arbeitsgruppe. Es sind in-house sozusagen aus der Grundfinanzierung sind es 1,5 Vollzeitstellen. Wir haben im Augenblick, wenn ich jetzt aber die Liste durchblicke, und vielleicht haben Sie auch auf unsere Webseite geschaut, das sind so etwa mit allen Doktoranden zusammen und Drittmittelstellen sind es etwa 6 Personen jetzt.
Okay, kann man auch einige Projekte dann umsetzen? Da kommen wir später auch noch zu. Um es gleich zu Beginn zu klären, was sind denn Cancer Survivors?
Das ist eine gute Frage und das ist natürlich auch im Deutschen immer schwierig und ich kriege immer wieder Kritik, warum redet ihr von Cancer Survivors? Habt ihr keinen deutschen Begriff dafür? Und es lässt sich leider auch nicht im Deutschen gut übersetzen. Ich war einmal in einem Ausschuss, da wurde dann über die Langzeitüberleber gesprochen. Das fand ich sprachlich nicht so schön. Ich rede gerne von Menschen mit Krebs, Menschen nach einer Krebsbehandlung, weil wir wissen auch nicht, wann ist eine Krebsbehandlung abgeschlossen. Von daher möchte ich immer diese Kombination mit Krebs und nach Krebs. Und wir sehen ja auch, dass Personen durch die Krebserkrankung zum Teil langfristige Einschränkungen haben. Der Tumor selber ist weg, zumindest klinisch lässt sich da kein Tumor oder kein Hinweis für einen Tumor oder für verbleibende Tumorzellen finden, aber die Einschränkungen dieser Person können doch über viele, viele Jahre fortbestehen, wie zum Beispiel eine Fatigue, dieses chronische Erschöpfungssyndrom, das einen fundamentalen Einfluss hat auf die Lebensqualität und auf das Wohlbefinden der Personen.
Sie haben jetzt gesagt, also die Arbeitsgruppe gibt es seit 2016. Cancer Survivors gibt es auch relativ viele, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Warum hat denn das DKFZ diese Arbeitsgruppe eingerichtet? Und ist das was Einmaliges in Deutschland oder gibt es da noch mehrere Arbeitsgruppen in diese Richtung?
Also das DKFZ hat damals meinen Vorschlag, eine Arbeitsgruppe Cancer Survivorship aufzubauen, sehr interessiert aufgenommen. Und es ist soweit jetzt sogar noch weiter, dass also wir derzeit eine Professur Cancer Survivorship und Resilienz in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, eine Brückenprofessur zwischen DKFZ Heidelberg und dem ZI Mannheim, etablieren. Diese Kandidatin, die jetzt ausgesucht worden ist, wird demnächst mit der Arbeit beginnen. Es wird eine zweite Professur oder eine Arbeitsgruppenleitung speziell für Survivorship-Aspekte bei jungen Erwachsenen und Kindern nach einer Krebserkrankung durch die Dietmar-Hopp-Stiftung in Heidelberg angesiedelt werden. Und eine weitere Arbeitsgruppe bei uns am DKFZ beschäftigt sich ganz gezielt mit der Frage Prävention und körperliche Aktivität. Die Gruppe um Professor Karin Steindorf ist auch sehr engagiert im Bereich Survivorship und aber hier mit einem starken Fokus eben auf körperliche Aktivität, auf den Nutzen der körperlichen Aktivität für die Tertiärprävention ausgerichtet. Ich sehe es mehr unter den epidemiologischen Gesichtspunkten. Ich besuche eher eben die Beschreibung, was sind denn Probleme bei Personen mit einer Krebserkrankung oder nach einer Krebserkrankung, um darüber unser Bewusstsein zu schaffen. Wo müssen wir in der Nachsorge weiter hingehen? Nun, ich bin jetzt aber auf deutscher Ebene jetzt nicht ganz alleine. Es gibt sehr viele engagierte Kollegen zu unterschiedlichem Ausmaß, möchte aber vielleicht auch die Kollegen um Anja Minna-Teuertkauf in Leipzig hervorheben, die eine sehr starke, aber auch sehr stark psychosoziale Ausrichtung in ihrer Gruppe hat. Es gibt noch die Kollegen vom Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Auch die sind schon seit vielen Jahren aktiv im Bereich der Nachsorge von Krebspatienten, und zwar in einer ganzheitlichen Nachsorge von Krebspatienten. Und es gibt eine ähnliche Gruppe auch bei der Charité jetzt schon. Diese beiden letztgenannten haben aber eher einen klinischen Bezug. Das heißt also auch wirklich, was noch für die Patienten relevant ist, nämlich im Bereich der Nachbetreuung. Aber Krebspatienten müssen jetzt nicht unbedingt nur nach Hamburg oder nach Berlin fahren wegen einer Betreuung. Es gibt hier auch in Baden-Württemberg wie auch in anderen Bundesländern die Krebsberatungsstellen, die ambulanten Krebsberatungsstellen, die über die medizinische Betreuung hinaus noch Unterstützung für die Patienten mit einer Krebserkrankung bieten.
Also wenn ich es richtig verstehe, schaffen Sie auch die Zahlenbasis, die Faktenbasis und auf der Grundlage kann dann das Gesundheitssystem Ressourcen bereitstellen, um diese Patientengruppe adäquat zu versorgen.
Genau, und das ist halt auch wirklich eine ganz aktuelle Entwicklung, beziehungsweise ich muss die letzten 5, 6 Jahre zurückschauen. Da wurde dann im nationalen Krebsplan erkannt, dass die Langzeitüberlebenden, beziehungsweise ganz allgemein die Personen mit und nach einer Krebserkrankung doch eine sehr große Gruppe darstellen in der Bevölkerung. Ganz konkret, wir reden in Deutschland hier über 5 Millionen betroffene Personen mit einer Krebserkrankung oder die in der Vergangenheit eine Krebserkrankung haben. Wir haben ja jedes Jahr etwa 500.000 an Neuerkrankungen unterschiedlicher Krebsarten. Und die Zahl der Cancer Survivor, der Personen mit oder nach einer Krebserkrankung, ist natürlich deutlich höher, dank der besseren Überlebensraten in den letzten Zeiten. Aber die Zahl wird angesichts der demografischen Alterung, die Babyboomer-Generation kommt ja jetzt leider in ein Alter, wo die Krebserkrankungen wahrscheinlich häufiger werden, altersbedingt. Und das ist dann natürlich einen weiteren Zuwachs bei der Zahl der Langzeitüberlebenden geben wird. Und das zweite Problem ist ja, man kann ja sagen, ja gut, die Zahl der Personen nimmt zu, wo ist das Problem? Nein, wir erkennen ja aber auch, dass eben diese Personen langanhaltende Probleme zum Teil haben. Nicht alle, Gott sei Dank, aber gemessen an der Zahl von 5 Millionen, daraus ergibt sich dann doch eine große Zahl von Personen, die über ganz andere Probleme als der Tumor selber jetzt betroffen sind. Das sind psychosoziale Aspekte, das sind körperliche Spätfolgen, es ist die Fatigue, es sind aber auch ja Einkommenseinbußen, wenn sie nicht mehr in vollem Umfang an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Es sind Probleme auch innerhalb der Familie mit dem Freundeskreis, weil es dort auf einmal Rollenverschiebungen gibt. Wenn zum Beispiel die Person, die vorher für das Einkommen der Familie zuständig war, nicht mehr so stark diese Rolle ausfüllen kann, auf einmal selber hilfsbedürftig wird, kann es zu Problemen führen, wenn durch die Krebserkrankung es Einschränkungen gibt bei der Sexualität, kann das Familienleben eingeschränkt werden, es kann Partnerschaftsprobleme geben. Das Spektrum ist ja sehr, sehr umfassend und wir haben also jetzt erkannt, dass sozusagen diese konventionelle oder die klassische tumorzentrierte Nachsorge, die einfach darauf schaut, gibt es ein Rezidiv, gibt es Anzeichen für ein Wiederaufkommen der Krebserkrankung, für Metastasen, dass die nur einen Teil der Probleme abbildet oder erfassen kann und dass hier dann eben doch eher eine Art ganzheitliche Nachsorge erforderlich ist. Und das ist also jetzt auch erkannt worden im nationalen Krebsplan. Und dieser nationale Krebsplan hat sich jetzt, das war sozusagen, was vor 5, 6 Jahren ins Leben gerufen wurde, der hat sich dann zusammengesetzt und das waren dann Experten aus verschiedenen deutschen Zentren. Und wir haben dann zum einen erfasst, wie sind die Datenlage, was möchten wir denn noch weiter wissen, um die Situation von den Patienten besser zu beschreiben. Was wissen wir überhaupt in Deutschland? Das fing ganz einfach an mit der epidemiologischen Zahl, der Prävalenz, wie viele Patienten haben wir mit einer Krebserkrankung, wie viele davon sind denn geheilt oder fühlen sich als geheilt. Dann, wie ist das Risiko für Rezidive, für das Auftreten von einzelnen ganz konkreten Spätfolgen, Herz-Kreislauf-Probleme, Lungenprobleme, das Ödem, wie häufig tritt das auch bei den Patienten auf? In Abhängigkeiten, jetzt wird es eben schwierig oder spannend, wenn wir 5 Millionen Personen mit einer Krebserkrankung haben, unser Gesundheitssystem kann es ja nicht leisten, nicht schaffen, diese große Zahl von Personen einem vollumfassenden Screening vorzuführen. Hier müssen wir im Hinblick auf eine sogenannte risikoadaptierte Nachsorge gehen. Und das ist dann der zweite Schritt, dass wir das Wissen aus der Epidemiologie nutzen, um dann risikoadaptierte Nachsorge, ein ganzheitliches risikoadaptiertes Nachsorgeprogramm anzubieten. Nun, das gibt dann aber auch noch weitere organisatorische Schwierigkeiten. Wer ist denn für die Langzeitbetreuung zuständig? Ist es der Onkologe oder die Onkologin, die sich um die Kardiotoxizität nach einer Chemotherapie kümmern? Oder soll dann eher ein Kardiologe, eine Kardiologin das Herz genauer untersuchen? Also dieser Austausch, die Information zwischen den einzelnen Fachdisziplinen, das wird noch eine Herausforderung darstellen, diese Konnektivität, dieser Informationsfluss, die Abstimmung auch im organisatorischen Ablauf. Wer ist für den Patienten dann nachher zuständig? Wer bekümmert sich um die psychosozialen Probleme? Das kann ja nicht alles allein auf den Schultern der Onkologinnen und Onkologen gepackt werden, sondern hier braucht es ein breites Programm an Playern, um das auf Neudeutsch zu sagen. Und das erfordert dann doch auch eben neue Modelle. Und das ist jetzt ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe im Nationalen Krebsplan, dass man sich Gedanken gemacht hat, gut, wo sind die Defizite, wo wollen wir hin? Defizite gibt es bei den Daten, Defizite gibt es bei den bestehenden Versorgungsmodellen. Und welche Ansätze sind denn jetzt möglich, dass wir hier im Bereich der Nachsorge machbare Lösungen entwickeln? Und da hat jetzt zunächst einmal das Bundesministerium für Gesundheit hat eine Bestandsaufnahme in Auftrag gegeben, der Status quo in Deutschland zu beschreiben, auch einen Blick über den deutschen Tellerrand hinaus, wie machen das vielleicht andere Länder? Was sind denn die Bedürfnisse von Personen mit und nach einer Krebserkrankung? Was wird angeboten? Was kann man machen? Und daraus dann Konzepte zu entwickeln. Die Deutsche Krebshilfe hat jetzt auch eine Forschungsförderung ausgeschrieben, zum einerseits die epidemiologische Datenlage zu verbessern, auch gerade im Hinblick auf Langzeit- und Spätfolgen nach neuen Therapien wie den Checkpoint-Immunhibitoren. Andererseits aber auch ein zweites Förderportal aufgemacht, neue Versorgungsmodelle. Was können wir hier in Deutschland anbieten? Welche Modelle sind hier machbar, denkbar, aber auch machbar, denkbar, nicht nur an akademischen Spitzenzentren, sondern auch vielleicht in der Breite, weil die Krebspatienten sind ja nicht nur im Umfeld von universitären Kliniken anzutreffen, sondern es ist eine Volkserkrankung geworden.
Warum haben Sie denn speziell die Krebsimmuntherapien untersucht?
Die Krebsimmuntherapien sind deswegen so spannend. Sie haben ja ein großes Potenzial. Sie haben ja einen ganz interessanten Mechanismus in ihrer Wirkung. Sie decken die Tarnkappe der Tumoren auf, die dem Körper signalisieren, ich bin doch einer von euch, ihr braucht mich nicht angreifen. Durch diese Immuncheckpoint-Inhibitoren wird diese Tarnkappe quasi entfernt und das Immunsystem wird aktiviert. Und wir sehen hier bei den fortgeschrittenen Tumoren, wo es in den letzten Jahren zu einer Stagnation bei den Überlebensraten kam, doch in den letzten 10 Jahren deutliche Verbesserung bei der Prognose. Diese Checkpoint-Inhibitoren stellen dadurch eine vierte Säule nach der Chirurgie, nach der Chemotherapie, nach der Strahlentherapie und der Hormontherapie für die Krebsbehandlung dar und haben ein großes Potenzial, wecken große Hoffnungen auch bei den Betroffenen, insbesondere mit den fortgeschrittenen Tumoren. Zum anderen, dadurch, dass die Checkpoint-Inhibitoren ja auch sehr zielgerichtet, nämlich einzelne molekulare Prozesse adressieren, hat man auch die Hoffnung, dass sie natürlich viel nebenwirkungsarmer sind. Und sie sind ja keine Zellgifte, sondern sie aktivieren körpereigene Abwehrstrategien. Und da war dann die Hoffnung, dass das Nebenwirkungsspektrum doch geringer ausfällt als bei einer Chemotherapie, die ein Zellen gezielt abtötet, die sich schnell teilen. Und dadurch war eben die Hoffnung, diese Therapien sind besser verträglich. Nun, über Chemotherapie, da wissen wir schon einiges an Langzeit- und Spätfolgen. Über die Bestrahlung wissen wir einiges über Langzeit- und Spätfolgen. Nach einer chirurgischen Behandlung ist es ja natürlich auch klar, dass da etwas dann fehlt und dadurch dann eine Funktionseinschränkung geben kann. Bei der Hormontherapie sehen wir auch Probleme wie Osteoporose, veränderte oder halt Störung der Sexualität. Und deswegen war es natürlich auch jetzt wichtig, mit der Einführung der Immuncheckpoint-Inhibitoren in die Therapie, dass wir auch dort ein Auge haben auf mögliche Langzeit- und Spätfolgen. Sie sind keine Wunderwaffe, denke ich mal, wie alle anderen Therapien haben auch die Checkpoint-Inhibitoren Nebenwirkungen. Die wurden natürlich auch im Rahmen von randomisierten Studien für die Zulassung auch natürlich erfasst, diese Toxizitäten. Uns war es jetzt einfach auch wichtig zu wissen bei unserer Arbeit, wie geht es den Patienten damit? Nicht nur auch zu schauen, wie häufig treten gewisse immunbezogene Toxizitäten auf, wie Störungen der Herzfunktion, der Irritationen an der Haut, im Bereich der Lunge, Arthritiden, sondern auch, wie geht es den Patienten damit? Und da haben wir die Literatur jetzt im ersten Schritt einmal uns genauer angeschaut, fanden zu diesem Punkt dann 39 Studien haben wir hier dazu gefunden und haben da gesehen, dass bei diesen Patienten, die Immuncheckpoint-Inhibitoren haben, es natürlich auch dort zu Einschränkungen bei der Lebensqualität gibt, dass sie vermehrt über Fatigue klagen. Bis zu 90% der Patienten klagen, geben eine Fatigue an. Sie haben, wir finden dort auch Einschränkungen ja, der Lebensqualität in verschiedenen Dimensionen, auch der Rollenfunktion, der psychosozialen Funktion. Ein Manko bei diesen Studien, die wir jetzt hierzu gefunden haben, ist, dass denen häufig leider eine adäquate Kontrollgruppe fehlt. Dass also jetzt Patienten mit einem Immun-Checkpoint-Inhibitor, mit einer Patientengruppe, die konventionell oder beziehungsweise die damit nicht behandelt wurden, verglichen wurden. Und diese Einschränkung bei der Lebensqualität, die finden wir ja auch bei anderen Krebspatienten. Von daher können wir es anhand dieser Studie noch gar nicht genau sagen, ist es jetzt Checkpoint-Inhibitoren spezifisch oder sind es nicht doch eher ganz allgemeine Folgen mit oder nach einer Krebserkrankung. Es fehlen zum Teil auch ja, Vergleiche mit der allgemeinen Bevölkerung. Aber das Manko war, diese Studien, die wir bislang gefunden haben, waren auch, es fehlte ihnen die Kontrollgruppe mit einer anderen Krebstherapie. Und die Studien waren im Umfang doch relativ klein, meist um die 100 Personen, die man berücksichtigt hat. Es gab unterschiedlichste Tumorentitäten, die man untersucht hat, zu unterschiedlichsten Zeitpunkten, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren. Also es ließen sich dadurch die Studien auch nicht einfach zusammenfassen, sondern wir haben ein großes Potpourri an unterschiedlichen Studien. Und von daher ist da doch, ja, Forscher sagen immer leicht, es ist dann weiterer Forschungsbedarf gegeben. Aber hier bei diesem Feld sehen wir doch, ja, damit wir besser verstehen, was sind Langzeit- und Spätfolgen und welche Auswirkungen haben dies auf die Patienten, sind noch weitere Ansätze erforderlich.
Sie hatten ja jetzt den speziellen Wirkmechanismus von Krebsimmuntherapien erwähnt. Haben Sie denn Nebenwirkungen beobachtet, die speziell mit dieser Aktivierung des Immunsystems zusammenhängen?
Ja, also im Vergleich zu anderen bekannten Nebenwirkungen sehen wir natürlich bei den Immuncheckpoint-Inhibitoren die entzündliche Reaktion vom Magen-Darm-Trakt, der Haut. Interessant gab es jetzt hier bei der Übersicht, dass es wurden auch Probleme im Bewegungsapparat wie Karpaltunnelsyndrom, aber auch Entzündung der Bindehaut, Uveitis und auch neurokognitive Störungen beschrieben, die man in den Zulassungsstudien, in den klinischen Studien bislang noch nicht gefunden hat.
Ja, und es geht ja jetzt auch nicht darum, Krebstherapien gegeneinander auszuspielen. Und die Immuntherapie hat ja unbestritten eine hohe Bedeutung. Bei den indirekten Folgen, sage ich mal, also psychosozialen Problemen, Depressionen, Angstzustände, haben Sie da Signale beobachtet, die jetzt auffällig sind im Vergleich zu Übersichtsarbeiten, die es etwa für Strahlentherapie gibt oder Chemotherapie oder Cancer Survivors, die eben nicht mit Immuntherapien behandelt worden sind?
Nee, also da haben wir wirklich leider ein sehr ähnliches Muster gefunden und das war ja auch eine Kritik, die wir dann in der Arbeit beschrieben haben, dass wir durch diesen fehlenden Vergleich mit anderen Therapien, da ist gar kein klaren Effekt, kein klares Charakteristikum der Spätfolgen und auch eben der sogenannten Patient Reported, also der patientenbezogenen Endpunkte und auch der psychosozialen Folgen finden konnten. Es ist erfreulich zu sehen, dass die Patienten, die Immuntherapie gut vertragen haben und die auch noch eben im erwerbsfähigen Alter waren, dass dort die Personen, die eben die Therapie, die Checkpoint-Inhibitoren ja tolerieren konnten, wo also die Therapie nicht abgebrochen werden konnte, dass da doch 90% auch wieder ins Erwerbsleben zurückkehren konnten. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt auch Hoffnung den Patienten. Das Zweite ist auch, dass hier die jüngeren Patienten doch besser mit den Checkpoint-Inhibitoren zurechtkamen als die älteren, wo vielleicht auch weitere Komorbiditäten natürlich das Risiko für Spätfolgen oder auch für Komplikationen erhöhen.
Eine besonders lange Erfahrung, also in der Übersichtsarbeit werden wahrscheinlich verschiedenste Entitäten drin gewesen sein, aber eine besonders lange Erfahrung in Bezug auf die Immuntherapie gibt es ja beim malignen Melanom. Können Sie da entitätenspezifisch Aussagen machen?
Nein, leider nicht. Also da hat es einfach nicht gereicht. Wir haben einfach, das maligne Melanom ist doch das am besten untersuchte Tumor hier, aber es, wie gesagt, das ist leider jetzt in dieser Übersicht mit den knapp 30 Publikationen, lässt sich da jetzt noch kein klares Muster ableiten, dass beim malignen Melanom ein anderes Muster besteht als bei den anderen Tumoren dann.
Und Sie hatten auch erwähnt, die Deutsche Krebshilfe wird eine weitere Studie finanzieren oder unterstützen in Bezug auf Cancer Survivors und Immuntherapie. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
Die Krebshilfe hat letztes Jahr eine Forschungsförderung ausgeschrieben, zum einen für Langzeit- und Spätfolgen nach einer Krebsbehandlung, aber auch zu neuen Versorgungsmodellen. Und bei den Langzeit- und Spätfolgen war ein besonderer Fokus auf neue Therapien, insbesondere wie zum Beispiel die Immuncheckpoint-Inhibitoren. Die Anträge, beziehungsweise haben sich dann wohl sehr viele Studiengruppen aus Deutschland hier beworben. Welche Studien jetzt gefördert werden, das ist noch offen. Da erwarten natürlich wir, aber auch viele andere natürlich ganz interessiert auf das Ergebnis.
Jetzt davon abgesehen von dieser vielleicht erfolgenden Förderung, welchen konkreten Forschungsbedarf sehen Sie denn noch bei Langzeiteffekten der Immuntherapie?
Es gibt zwei Aspekte. Zum einen eben, dass wir wirklich ein besseres Wissen haben über das Risiko von Langzeit- und Spätfolgen. Hier gibt es einzelne Arbeiten aus, vor allen Dingen aus den skandinavischen Ländern, die durch einen Registerabgleich, also wir schauen hier immer ganz neugierig, aber auch neidisch, möchte ich fast sagen, auf skandinavischen Länder, wo Krebsregisterdaten mit Krankenhausdaten verknüpft werden können. Und da gab es dann vor einigen Jahren eine erste spannende Arbeit auch zu Risiken von Langzeit- und Spätfolgen Immuncheckpoint-Inhibitoren. Es gab vor kurzem eine Arbeit, wo zum ersten Mal beschrieben worden ist, dass bestimmte Herz-Kreislauf-Störungen, besondere Arten der Herzinsuffizienz nach Immuncheckpoint-Inhibitoren häufiger zu sein scheinen, als man erwarten würde. Und ich habe jetzt hier also auch die Hoffnung, und dass auch in Deutschland sich jetzt hier etwas entwickelt. Und zwar einerseits haben wir ja die klinischen Krebsregister, die landesweit operierenden klinischen Krebsregister etabliert, die sehr detailliert auch die Behandlung erfassen. Und gleichzeitig ist ja jetzt ganz aktuell das Gesundheitsdatennutzungsgesetz in Kraft getreten. Und hier ist als einer der ersten Anwendungsfälle eine Verknüpfung von Krankenkassendaten mit Krebsregisterdaten verknüpft. Gleichzeitig steht noch im Sozialgesetzbuch der Auftrag an die klinischen Krebsregister, ein Konzept zu entwickeln. Wie können wir Langzeit- und Spätfolgen mit der Krebsregistrierung besser verknüpfen? Und da sehe ich jetzt gute Chancen, durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz hier Ansatzpunkte für ein wirkungsvolles Konzept zu entwickeln, das es uns ermöglicht, analog oder ähnlich wie die Skandinavier, auf die wir ja immer so neidisch schauen, ähnliche Verknüpfung auf den Weg zu bringen. Es gibt allerdings hier ein paar methodische Herausforderungen. Das hatte ich vor Jahren schon einmal gelernt, als ich in meiner früheren Tätigkeit sehr viel mit Krankenkassendaten zu tun hatte. Und da Abrechnungsdaten ja nicht unbedingt für Forschungszwecke erhoben werden, muss man hier sehr sorgfältig aufpassen, und da muss man also bei der Interpretation sehr vorsichtig dann sein. Aber ich denke, das ist ein sehr wichtiger Ansatz, eine wichtige Chance, die sich hier ergibt. Und da, wenn jetzt hier sozusagen auch der gesetzliche Rahmen geschaffen wird, dann habe ich doch Hoffnung, dass wir unser Wissen auch bezüglich, also ganz besonders hier in Deutschland, bezüglich der Langzeit- und Spätfolgen nach einer Krebserkrankung, aber dann auch nach anderen Erkrankungen verbessern können.
Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung, also unabhängig vom weiteren Forschungsbedarf, inwieweit lassen sich aus den Ergebnissen dieser Übersichtsarbeit schon heute eventuell Konsequenzen für die Therapie, die Nachsorgebetreuung von Patienten mit Immuntherapien ableiten?
Also eine Konsequenz ist natürlich, dass wir bei der Nachsorge den Blick weiten und nicht nur auf den Tumor schauen, sondern den Patienten fragen, wie geht das ihm als Gesamtes? Wie kommt er sozusagen mit seinem Leben zurecht? Wie ist es mit Familie, mit Beruf? Das, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Und sozusagen da den Blick zu weiten. Das andere ist natürlich, dass man weiß, wenn es also bestimmte Spätfolgen entzündlicher Natur, aber auch eben Herz-Kreislauf-Natur, dass man dann da sehr wachsam ist und frühzeitig dann entsprechende andere Fachdisziplinen mit einschaltet.
Und ganz allgemein, besteht aus Ihrer Sicht ausreichend Interesse an den Langzeitfolgen der Therapie in der Gesellschaft, im Gesundheitssystem?
Die Frage kann ich, glaube ich, mit einem klaren Ja beantworten. Die Zahl der Langzeitüberlebenden wächst. Dadurch wird auch deren Stimme lauter. Wenn ich in die USA rüberschaue, dort gibt es schon seit über 20 Jahren, das war Mitte der 80er Jahre, also schon 40 Jahre, gab es dann einen ersten Verbund von den Cancer Survivors, die nannten sich damals noch gar nicht so, sondern das war noch Mitte der 80er Jahre, war es die Geburtsstunde des Begriffs Cancer Survivors. Man überlegte sich damals, jetzt kommt so quasi eine Anekdote, man überlegte sich damals, wie sollen wir uns nennen? Sollen wir uns Cancer Fighter, Cancer Warrior, Krieger, Kämpfer nennen? Oder ja, wir leben mit der Krebserkrankung. Also lasst uns doch Cancer Survivor nennen. Und das gibt auch eine Art, eine positive Hoffnung den Betroffenen aus. Wir überleben. Das ist aber halt eben, dann kommen wir wieder zurück zu Beginn, eben schwierig ins Deutsche zu übersetzen. Auch viele auch im englischen Sprachgebrauch, viele tun sich trotzdem schwer, sich als Survivor, weil sie haben ja vielleicht die Erkrankung noch nicht richtig überlebt, eigentlich abgeschlossen, im Sinne von geheilt. Sie leben mit der Erkrankung. Ja, ich habe gesagt, die Stimme wird lauter, die Zahl nimmt zu. In den USA innerhalb von Mitte der 70er Jahre von etwa 4 Millionen, jetzt sind es 18 Millionen derzeit Betroffene und man erwartet bis ins Jahr 2040 noch weit über 30 Millionen Cancer Survivors. Und ich sehe hier in Deutschland auch ein wachsendes Interesse. Es gibt erste Online-Plattformen für Cancer Survivors, Leben mit Krebs, Leben nach Krebs. Es gibt engagierte Patientenverbünde. Es gibt aber, und das finde ich auch das Schöne, auch in der Forschung jetzt einen stärkeren Einbezug aus der betroffenen Sicht, dass wir haben am DKFZ einen Patientenbeirat, der uns bei der Forschung begleitet. Wir stehen mit denen in Diskussion, bekommen Input von den Betroffenen direkt. Wir spiegeln zurück, was wir herausgefunden haben, bekommen dadurch dann eine direkte Rückkopplung. Ist es noch relevant für die Patienten und für Patientinnen? Ich habe vor kurzem jetzt auch hier aus dem lokalen Umfeld hier Anfragen bekommen, um bei bestimmten Patienten Selbsthilfegruppen einmal über meine Arbeit zu berichten. Und dieser Dialog zeigt uns, dass unsere Forschung wichtig ist, dass sie stärker wahrgenommen wird, aber dass auch ein großer Bedarf besteht.
Also teilweise kann man sagen, fallen die Cancer Survivor im deutschen Gesundheitssystem noch durch ein Raster.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch da hole ich noch einmal den Blick noch einmal auf die USA. Dort wurde vor vielen Jahren der Begriff Lost in Transition geprägt. Lost in Transition, verloren im Übergang, im Wechsel. Und zwar, wir haben ja derzeit noch eine gut strukturierte Nachsorge, die aber, wie gesagt, sehr tumorzentriert ist. Und die ist häufig für viele Tumoren auf 5 Jahre beschränkt. Und nach diesen 5 Jahren, wer ist dann zuständig für den Patienten? Ist es der Onkologe oder ist es der Allgemeinarzt? Weiß der Allgemeinarzt, der Hausarzt, alles über die Krebsbehandlung? Er hat vielleicht in dem zukünftigen Modell eine Lotsenfunktion. Wenn dann auch noch der Informationsfluss dank elektronischer Patientenakte dann noch besser wird, dass man also genau weiß, welche Medikamente hat diese Person bekommen und das ist auch dann direkt beim Arztbesuch abrufbar, dass dann dort dann dieser interdisziplinäre Austausch, welche weiteren Kolleginnen und Kollegen, welche Fachdisziplinen müssen noch eingeschaltet werden, um vielleicht ein Herzproblem, eine Störung im neurologischen Bereich besser angehen zu können und da dann die Verknüpfung mit der Krebserkrankung herstellen zu können.
Gibt es noch weitere Projekte, die Sie in Ihrer Arbeitsgruppe Cancer Survivorship verfolgen, die wir heute noch nicht erwähnt haben?
Bislang arbeiten wir noch sehr stark papierorientiert. Wenn wir etwas zum Befinden der Patienten wissen wollen, schicken wir einen Fragebogen per Post an die Patienten, warten dann, bis der Bogen wieder ausgefüllt an uns zurückkommt. Und hier sind natürlich durch neue Techniken auch neue Ansätze möglich. Ist natürlich spannend zu sehen oder fraglich zu sehen, wie wird das angenommen von den Patienten, wenn sie dann über ein Smartphone eine Meldung aufpoppt, eine Frage, wie geht es Ihnen heute? Welche Probleme haben Sie? Und da muss man noch schauen, ob das angenommen wird und ob das dann noch besser ist, als was wir derzeit erheben. Aber es wäre so ein zeitnahes Monitoring hat natürlich auch den Charme, dass dadurch dann die Rückmeldungen präziser sind als rückblickend bei einem Fragebogen, der sagt, ja, wie haben Sie sich in den letzten 4 Wochen gefühlt?
Kommen wir zu einem anderen Thema. Wie eingangs erwähnt, sind Sie Sprecher des Krebsregisters Baden-Württemberg und dort am epidemiologischen Krebsregister, kurz EKR, ärztlicher wissenschaftlicher Leiter. Welche Aufgaben hat das EKR?
Das EKR hat die Aufgabe, das Krebsgeschehen innerhalb von Baden-Württemberg zu beschreiben. Wir haben ja jetzt seit etwa 10 Jahren in allen Bundesländern landesweite klinisch-epidemiologische Krebsregister. In Baden-Württemberg haben wir die Besonderheit, dass wir quasi dieses Krebsregister auf 3 Standorte, auf 3 Träger verteilt haben. Da ist zum einen die Vertrauensstelle, die sammelt quasi oder die speichert die personenbezogenen Daten. Wir haben die klinische Landesregisterstelle, die sich sehr stark um die Versorgungsforschung, aber auch um die Qualität der Therapie und der klinischen Versorgung, das monitort. Und wir im epidemiologischen Krebsregister haben die Aufgabe klinisch-epidemiologisch, das heißt in erster Linie auf die Krebslast in der Bevölkerung, die zu monitoren. Gibt es auffällige Häufungen, gibt es räumliche Häufungen? Und auch jetzt ganz aktuell, seit 2020 mit Covid und Corona-Pandemie, haben wir ja natürlich auch hier substanzielle Veränderungen beim Krebsgeschehen festgestellt. Personen sind nicht mehr so häufig zur Vorsorge gegangen. Das führte dann dazu, dass die Krebsinzidenz zunächst einmal zurückgegangen ist. Erstmal ist das fast eine gute Nachricht, aber natürlich war ja auch gleichzeitig ein Warnsignal. Warum kommen Personen nicht mehr zur Krebsvorsorge? Warum wird auch weniger Krebs entdeckt dadurch? Werden dadurch vielleicht Diagnosen verschleppt und dass diese Patienten dann erst dann mit einem fortgeschrittenen Tumor dann vorstellig werden und dann natürlich mit einer schlechteren Prognose zu rechnen haben? Gleichzeitig unterstützen wir aber auch noch eben die Forschung durch, wie zum Beispiel die nationale Kohorte. Das ist natürlich eine nationale Kohorte, die in Deutschland bundesweit etwa 200.000 Männer und Frauen jetzt seit über 10 Jahren rekrutiert und sie nachverfolgt oder nachbeobachtet. Das klingt immer so schlimm, so streng. Es wurden damals sehr, bei der Baseline-Erhebung wurden der Gesundheitsstatus, wurden Lebensstilfaktoren sehr umfassend erhoben. Die Patienten werden auch, oder die Teilnehmenden werden auch regelmäßig zu Nachbefragungen eingeladen. Und jetzt ist natürlich noch spannend, wie geht es den Teilnehmern danach weiter? Und da bieten die Krebsregister eine gute Chance, etwas über mögliche Krebserkrankungen bei den Teilnehmenden zu erfahren.
Also die Bedeutung haben wir ja schon betont. Wie können denn Ärzte und Ärztinnen konkret die Arbeit des Krebsregisters unterstützen?
Vielen Dank, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis. Nun, in Baden-Württemberg wie auch in anderen Bundesländern gilt eigentlich streng genommen eine Meldepflicht. Ja, Krebs ist eine meldepflichtige Erkrankung, das klingt ganz schlimm. Nun, jeder Arzt, der im Rahmen seiner Therapie, im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit mit Patientinnen, mit Krebspatienten ja, beschäftigt ist, ist eigentlich dazu verpflichtet, alle seine Maßnahmen, seine therapeutischen Handlungen ans Krebsregister zu melden, zu dokumentieren. Nun, da höre ich schon den Aufschrei nach noch mehr Bürokratie und Papierkram. Wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen durch Schnittstellen, dass also im Rahmen der Routine-Dokumentation, die man sowieso im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit zu erledigen hat, dass daraus dann direkt die Informationen, die fürs Krebsregister relevant sind, herausgefiltert werden und ans Krebsregister gemeldet werden.
Vielen Dank. Wenn wir in 5 Jahren nochmal sprechen, wie werden bereits bei der Krebstherapie und in der Nachsorge die Lebensqualität und Langzeitfolgen für Cancer Survivor integriert sein?
Ich denke, dass wir in 5 Jahren schon die ersten Modelle gesehen haben, die jetzt in den nächsten Jahren starten werden. Und dass wir dann auf dem Weg sind, schon erste Ideen haben, wie können wir das flächendeckend deutschlandweit in die Routineversorgung einbauen.
Vielen Dank, Herr Professor Arndt, für das wirklich sehr interessante Gespräch zu diesem wichtigen Thema. Und vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft.
Vielen Dank, Herr Schlabing, für Ihren Besuch.
Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Der Podcast O-Ton Onkologie ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie Hämatologie und Journal Onkologie. Unser Dank geht an unsere KollegInnen Anna Romalis, Christian Duder und Nils Greff aus dem Digitalteam.
Das war O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.